ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Zusammengestellt heute von Jürgen Torunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio im Raum Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen. Verdeckte PR in Wikipedia. Das Weltwissen im Visier von Unternehmen. Das ist der erste Beitrag. Im zweiten Beitrag geht es um Problemchemikalien in Kinderkleidung. Und im dritten und letzten Beitrag geht es um Fracking in Baden-Württemberg. Aber nun kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Im Online-Lexikon Wikipedia nehmen Manipulationen von großen Firmen immer mehr zu. Um in einem besseren Licht zu erscheinen, schreiben Daimler, BASF und Co. gern mal selbst Wikipedia-Artikel um. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Verdeckte PR in Wikipedia. Wer fix was wissen will, schaut gerne in die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Die ist umfangreich, aktuell und bietet auch Hinweise für die weitere Suche. Millionen von Menschen nutzen Wikipedia als Informationsquelle. Doch große Unternehmen haben schon längst die Wichtigkeit von Wikipedia erkannt und schreiben, oft verdeckt, selbst mit. Manipulieren, frisieren, streichen, Kritik am Unternehmen oder düstere Flecken in der Unternehmensgeschichte heraus. Das gibt's schon länger, doch gerade verdeckte PR in der Wikipedia nimmt immer mehr zu. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg sprach mit dem Autor der Studie, dem Journalisten und Dozenten Marvin Oppong.
Weshalb ist es denn für Unternehmen überhaupt so wichtig, positiv in der Wikipedia wegzukommen?
Ja, Wikipedia ist einfach ein wichtiges Medium geworden. Jeder von uns oder die meisten Menschen schauen ziemlich häufig Dinge auf Wikipedia nach. Deswegen ist es halt auch für Unternehmen wichtig, da gut wegzukommen und sich gut darzustellen. Nach der aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie nutzen 2012 insgesamt 75% aller Männer und 70% aller Frauen zumindest selten Wikipedia. Wikipedia war 2011 auch die größte öffentlich zugängliche Wissensdatenbank.
Sie haben nun für eine Studie untersucht, wie Firmen und PR-Agenturen ihre Inhalte in der Wikipedia platzieren. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, ich habe einmal Fälle recherchiert, die schon bekannt geworden sind über Medien. Und ich habe vor allem mit speziellen Wikipedia-Tools, also es gibt spezielle Wikipedia-Tools, mit denen man zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel analysieren kann und schauen kann, wer den am meisten editiert hat. Mit diesen Tools nachgeschaut, von welchen IP-Adressen aus bestimmte Wikipedia-Artikel editiert wurden und bin dem dann nachgegangen und habe dann auch Unternehmen zum Beispiel mit bestimmten Änderungen konfrontiert.
Können Sie uns kurz und knapp auf den Punkt gebracht sagen, was ist das Ergebnis Ihrer Studie?
Also das Ergebnis ist, dass PR in Wikipedia sehr weit verbreitet ist, dass es mittlerweile einen regelrechten Markt auch um entsprechende Dienstleistungen gibt. Also es gibt PR-Agenturen, die gegen Bezahlung anbieten, eben Wikipedia-Artikel zu schreiben oder zu ändern. Und die Wikipedia-Community ist also kaum in der Lage, diesem Problem Herr zu werden, also die PR aus Wikipedia herauszuhalten.
Können Sie uns da vielleicht mal ein besonders anschauliches, krasses Beispiel nennen, wie Firmen versucht haben, sich da gut darzustellen?
Es gibt den Fall Bell Pottinger, ein sehr bekannter Fall, der durch die Medien ging. Da haben eben Reporter heimlich gefilmt, dass Mitarbeiter dieser Agentur damit prahlten, dass sie über ein Team verfügen, welches negative Erwähnungen von Kunden in Wikipedia sortieren kann und dass diese Einträge dann in Google weiter nach hinten rutschen. Da ging es um negative Erwähnungen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit. Und britischen Zeitungen zufolge hat diese Agentur dann auch eingeräumt, im Auftrag von Kunden Wikipedia-Einträge bearbeitet zu haben. Ich habe mir Wikipedia-Artikel von großen Unternehmen angeschaut und die ausgewertet und geguckt, wer da am Werk war und dann Unternehmen auch mit bestimmten Änderungen konfrontiert. Und eine Sache zum Beispiel, die ich herausgefunden habe, ist, dass über eine IP-Adresse, die zu Daimler AG führte, Dinge aus dem Wikipedia-Artikel über Daimler herausgestrichen wurden. Da ging es um die Beschäftigung von NS-Zwangsarbeitern durch Daimler und auch um die Lobbying-Aktivitäten von Daimler.
Aber ist das dann nicht nachvollziehbar? Also es gibt ja Mechanismen in der Wikipedia. Das ist alles klitzeklein dokumentiert in der Versionsgeschichte und da kann ich nachsehen, wer wann was verändert hat. Also mit ein bisschen Wissen sieht man dann doch schnell, ob so ein Artikel ziemlich umkämpft ist und dass ich da misstrauisch sein muss.
Ja, wenn man dazu in der Lage ist, das stimmt. Nur die meisten Wikipedia-Leser oder ich sag mal der Normal-Wikipedia-Leser macht sich meist nicht die Mühe, in der Versionsgeschichte das haarklein alles nachzuschauen, was natürlich auch einen gewissen Aufwand darstellt. Und selbst wenn man das täte, kann man in Wikipedia nur sehr schwer mit abschließender Gewissheit herausfinden, wer da bestimmte Änderungen vorgenommen hat. Denn wenn man sich bei Wikipedia nicht anmeldet und eine Änderung vornimmt, dann steht dort nur die IP-Adresse. Die kann man zum Teil zurückverfolgen, zum Teil nicht. Und wenn man sich anmeldet, da kann man eben jeden beliebigen Benutzernamen wählen und man sieht dann am Ende nicht, wer hinter diesem Account steht.
Sie hatten ja jetzt gerade das Beispiel von Daimler genannt, das war noch relativ einfach, aber PR-Firmen oder Unternehmen versuchen ja auch bewusst zu verschleiern, dass sie da was umformuliert haben.
Richtig, da wird sehr geschickt agiert, da werden die verschiedensten Tricks angewandt. Es gibt zum Beispiel eine Agentur, die gegen Honorar von rund $150 versprochen hat, PR-Texte auf Wikipedia unterzubringen. Und der Gründer dieser Agentur wurde zitiert mit der Aussage, dass die Sicherheitsmaßnahmen von Wikipedia einfach umgehbar sind durch die Nutzung mehrerer Fantasie-Accounts, flexibler IP-Adressen und öffentliche Hotspots.
Dessen ist man sich ja auch bewusst, da gibt es ja auch Mechanismen. Also zum einen mal kann man auch sagen, die Schwarmintelligenz funktioniert in gewisser Weise ja schon und zum Beispiel sperrt Wikipedia immer wieder mutmaßliche Werbeschreiber.
Das stimmt, nur eben nicht in allen Fällen. Das stimmt, die Schwarmintelligenz ist in der Lage, viele Dinge zu beheben, aber eben nicht alle. Weil es einfach sehr viele Wikipedia-Artikel gibt. Die deutschsprachige Wikipedia hat über 1 Million Wikipedia-Artikel und die Zahl der Freiwilligen ist also kaum in der Lage, gegen die ständigen, sag mal, Angriffsversuche aus der PR-Branche anzukommen.
Sie haben ja auch Vorschläge entwickelt, wie diesen PR-Versuchen in der Wikipedia gegenzusteuern ist.
Also ich schlage da verschiedene Dinge vor. Einmal sollte die sogenannte Wiki-Software, also das ist die Benutzeroberfläche von Wikipedia, die sollte vereinfacht werden, damit man leichter als Wikipedia-Leser nachschauen kann, wie bestimmte Inhalte in einen Artikel hineingekommen sind. Und auch, damit es für die Wikipedia-Leser oder die Wikipedia-Leserin einfacher wird, zum Beispiel an Diskussionen, auf den Diskussionsseiten von Artikeln teilzunehmen. Also es gibt auf Wikipedia zig Unterseiten, aber die sind zum Teil sehr schwer zu finden als Anfänger. Das könnte man vereinfachen. Das würde dann möglicherweise dazu führen, dass mehr Leute sich beteiligen. Das Ganze würde es dann erschweren, PR auf Wikipedia zu betreiben. Dann sollten meiner Meinung nach Unternehmen verpflichtet werden, ihre Accounts in Wikipedia offen zu legen. Also jetzt ist es so, dass ein Unternehmen theoretisch sich dort anonym anmelden kann und da wild herumschreiben kann. Wenn Unternehmen verpflichtet werden würden, da offen zu agieren, dann würde das möglicherweise auch PR erschweren. Wir fordern halt, dass Unternehmen, wenn ein Unternehmen da aktiv wird bei Wikipedia, sich dann wirklich mit dem Unternehmennamen anmelden muss und man auch richtig sieht, okay, das ist jetzt der Account von einem Unternehmen. Darum geht's.
Sie schlagen ja auch vor, dass Personen und Institutionen in Wikipedia identifizierbar werden sollen. Aber würde das nicht vielleicht doch auch wiederum zu weniger kritischen Beiträgen führen? Also zum Beispiel Whistleblower oder kritische Mitarbeiterinnen, die haben ja guten Grund, nicht mit Klarnamen aufzutauchen. Und dann hätten die Unternehmen dann doch wieder ein leichteres Spiel.
Ja, also die Anonymität in Wikipedia ist eine sehr wichtige Errungenschaft, die auch beibehalten werden sollte. Was ich in der Studie vorschlage, ist eine Verifizierungsmöglichkeit, also dass derjenige, der das freiwillig machen möchte, das darf dann aber auf keinen Fall dazu führen, dass ein sozialer Druck entsteht, aber dass derjenige, der das freiwillig machen möchte, sich verifizieren kann, also nicht nur registrieren, sondern verifizieren, damit man auch sieht, wer hinter einem bestimmten Account steht. Könnte dann dazu führen, dass bei mehr Accounts erkennbar ist, wer dahinter steht. Wenn gleichzeitig die Wiki-Software zum Beispiel auch einfacher werden würde, könnte man sich leichter ein Bild davon machen, von wem eine bestimmte Änderung stammt. Also sicherlich können diese Maßnahmen das Problem nicht vollständig lösen, aber sie würden sicherlich zu mehr Transparenz führen. Und Transparenz ist eben das, was PR in Wikipedia erschweren würde.
Soweit Marvin Opong, Autor der Studie Verdeckte PR in Wikipedia, das Weltwissen im Visier von Unternehmen. Als Reaktion auf die Studie streicht Wikipedia-Vorstand Pavel Richter die Qualität der Wikipedia hervor, rät den Nutzerinnen aber auch zu mehr Medienkompetenz. Man solle grundsätzlich nicht alles glauben, egal ob in der Wikipedia oder dem Deutschlandfunk, sondern alles anhand einer zweiten Quelle überprüfen. Ich spiele nicht mit Monstern. Kinderkleidung ist leider immer noch mit Problemchemikalien belastet. So lautet der Titel des nächsten Beitrags von Peter Lehmann von Radio Lora aus München. Chemie ist, um es vereinfacht zu sagen, die Lehre von der stofflichen Zusammensetzung unserer Welt. In einer durch ökonomische Verwertungsideologien geprägten Welt ist Chemie allerdings noch einiges mehr. Chemie ist in unserer Zeit die Lehre und das Vorgehen, aus Dreck Geld zu machen. Egal, ob es sich um Lebensmittelchemie, wie im derzeit diskutierten Fall um einen Aromastoff in Schokolade handelt, oder ob es sich um Chemie in Kleidung handelt, auf das Leben von Menschen wird keine Rücksicht genommen, solange niemand beim Kontakt mit gefährlichen Substanzen sofort tot umfällt. Es gibt Substanzen, die hormonell oder krebserregend wirken und eigentlich nichts im Alltag zu suchen haben. Doch auch dort kommen sie vor und werden von Firmen eingesetzt und das selbst bei Produkten, die für Kinder bestimmt sind. Eine neue Studie über Kinderkleidung von Greenpeace zeigt, dass dies immer noch in großem Umfang der Fall ist. Peter Lehmann sprach mit Michael Santen, Chemieexperte von Greenpeace, was es unter anderem mit Nonylphenol-Ethoxylathen auf sich hat und was derartige Substanzen in Kinderkleidung zu suchen haben.
Eigentlich hat es nichts in Kinderkleidung zu suchen, denken wir. Also eingesetzt wird Nonylphenol beispielsweise oder als Ethoxylat im Waschmittel, als Tensid in der Textilherstellung. Phthalate sind Weichmacher, die findet man am ehesten in so dicken Aufdrucken auf T-Shirts, wie auch in diesem Fall haben wir es gefunden in einem T-Shirt von Primark beispielsweise. Nahezu 11% des Plastiks sind Phthalate, also Weichmacher. Das ist enorm viel.
Solche Stoffe haben ja auch ziemlich enorme oder sogar verheerende Wirkung, muss man sagen. Sie sprechen von kleinen Monstern im Schrank für Kinder und die Kinder sagen, mit Monstern will ich nicht spielen, aber es sind ja kleine Monster, die man nicht sieht, also eigentlich noch gefährlicher als Monster.
Ja, genau, das macht es so ein bisschen heimtückisch, ne? Man ist auf jeden Fall so ein bisschen beunruhigt, wenn man hört, irgendwie PFC, Phthalate, Nonylphenol, was hat das in der Kleidung zu suchen und erst recht dann in der Kleidung von kleinen Kindern. Und wir sind der Meinung, dass eben gerade in Kinderkleidung, aber natürlich auch in Spielzeug, die Konzentration solcher Substanzen, also solcher kleinen Monstern, möglichst minimal sein sollte. Also wenn es gar nicht anders geht, kann man sie vielleicht verwenden. Aber in der Regel gibt es genügend Ersatzstoffe, die man einsetzen kann, zum Beispiel um Phthalate nicht mehr verwenden zu müssen, aber auch um PFC, die fluorierten Chemikalien nicht mehr verwenden zu müssen. Gibt es ausreichend viele weniger schädliche Chemikalien am Markt erhältlich.
Und warum werden jetzt die nicht eingesetzt? Die Hersteller haben sich ja eigentlich sogar selber dazu verpflichtet, dass sie davon weniger einsetzen wollen und darauf verzichten wollen. Es gibt ja auch eine entsprechende Greenpeace-Kampagne mit der Detox-Kampagne, aber so direkt passiert ist noch nichts.
Ja, es ist ein weiter Weg, ne? Es ist ein weiter beschwerlicher Weg, kann man sagen. Das heißt, die Textilindustrie ist ja nicht umsonst nach Asien abgewandert. Das hat ja Gründe, nicht nur die niedrigeren Löhne, sondern auch die niedrigeren Umweltauflagen sind sicherlich ein Grund. Ein Beispiel, zum Beispiel Nonylphenol-Ethoxylat dürfen Sie in Europa in dem Maße gar nicht anwenden und schon gar nicht in der Art und Weise, wie es dort in Ostasien noch angewendet wird. Das weiß die Textilindustrie natürlich und das ist sicherlich ein Grund mit dafür, dass sie sich eben Asien ausgesucht hat als Produktionsstätte. Das sind zwei verschiedene Standards, mit denen da gemessen wird. Es gibt einen europäischen Standard und einen asiatischen Standard, aber den Kindern ist das egal, ob es asiatische oder europäische Kinder sind. Die betrifft es gleichermaßen. Und das ist das Hauptproblem. Diese Stoffe werden ja nicht bei uns eingesetzt. Die finden sich zwar in der Kleidung noch wieder, aber den meisten Umgang damit haben die Menschen in den Produktionsländern.
Was kann man jetzt tun? Sie haben diese Detox-Kampagne laufen, aber scheinbar funktioniert das ja nicht. Es könnte ja doch auch sein, dass die Hersteller, wobei Hersteller ist ja eigentlich schon übertrieben formuliert, sondern die Vertreiber der Produkte das gar nicht mehr im Griff haben, denn hergestellt werden das ja letztendlich für alle Marken von mehr oder weniger denselben Herstellern, wie Sie schon sagen, in Asien.
Ja, völlig richtig. Ne? Das sind die Marken, die selbst nichts mehr herstellen, sondern nur einkaufen. Aber die Marken haben den Einfluss auf ihre Lieferanten.
Scheinbar ja nicht in dem Umfang.
Nicht in dem Umfang und nicht so schnell. Es gibt 17 Modemarken, die sich verpflichtet haben, bis 2020 auf gefährliche Chemikalien zu verzichten, seitdem wir unsere Kampagne begonnen haben. Und wir weisen jetzt mit diesem Report erneut diese Marken darauf hin, dass sie sich beeilen müssen, dass sie vielleicht schon den einen oder anderen Schritt getan haben, aber dass das bei weitem nicht ausreicht, dass das viel schneller gehen muss, sonst ist dieses Ziel 2020 nicht zu erreichen.
Was kann jetzt der Konsument tun, wenn Sie sagen, die Hersteller verpflichten sich bis 2020 auf derartige Chemikalien zu verzichten? Das ist ja noch lange hin und das ist ja eine freiwillige Verzichtserklärung. Was dann daraus wird, sieht man dann 2020. Könnte man nicht auf diese Markenvertreiber verzichten und sagen, okay, im dümmsten Fall gehe ich zum, ich sag mal, nächsten Schneider und lass mir da was machen?
Genau, das kann man auf jeden Fall tun. Es gibt genügend kleine Label, kleine Marken, die sehr ökologisch, sehr bewusst produzieren und auch Sozialstandards einhalten, das heißt faire Löhne bezahlen, vernünftige Arbeitsbedingungen garantieren und so weiter. Das kann man auf jeden Fall machen und das raten wir auch. Aber um wirklich eine entscheidende oder eine wirksame Verbesserung in den Ländern zu erzielen, in denen die Textilindustrie jetzt beheimatet ist, muss man an die Massenproduktion ran. Und viele von uns lieben ihre Marke, zum Beispiel Adidas oder Nike oder was auch immer, und tragen diese Klamotten gerne. Und diese Leute, diese Menschen möchten wir auffordern, sich an unserer Kampagne zu beteiligen und den Hersteller ihrer Lieblingsklamotten anzuschreiben und zu sagen, ich mag zwar deine Mode, aber ich möchte sie schadstofffrei produziert wissen. Mach mal was dafür. So, ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann, möglichst viel Druck auszuüben auf die Markenhersteller, damit die diesen Druck weitergeben an ihre Lieferanten.
Sie raten also ganz konkret, der Konsument soll Druck ausüben?
Ja, unbedingt.
Wie kann er das am effizientesten tun?
Na, er kann sich an unserer Kampagne beteiligen. Wir bieten auf unserer Website in allen Ländern, die diese Kampagne fahren, Möglichkeiten, E-Mails an die verschiedenen Brands zu schreiben oder sich über Facebook und Twitter und so weiter zu beteiligen. Das heißt, je mehr Leute sich da beteiligen, sich bei uns einreihen, desto größer ist die Chance, dass wir wirklich schnell zu einer saubereren Textilherstellung kommen.
Was tut eigentlich die Politik?
Ja, die Politik ist immer ein bisschen langsam. Deswegen haben wir als unseren direkten Ansprechpartner die Modemarken gewählt. Die Politik braucht einfach zu lange. Auch da, die wollen wir natürlich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Auch die ist mit angesprochen, die wird auch von uns mit angesprochen, ist einbezogen. Gerade auch die chinesische Politik ist einbezogen. Und wir sehen gerade in China auch schon erste Verbesserungen, erste Veränderungen, dank der Arbeit unserer chinesischen Kollegen. Aber es zieht sich hin. Und deswegen die schnellste Veränderung bekommen wir über die Textilverkäufer, also über die Marken.
Das sieht man mal wieder exemplarisch. Das Primat der Politik ist durch die Macht der Wirtschaft ersetzt.
Richtig, das kann man so sagen.
Soweit Manfred Santen, Chemieexperte bei der Umweltorganisation Greenpeace, über die Belastung von Kleidung für Kinder mit gefährlichen Chemikalien. Wenn die Politik versagt, müssen die Menschen wieder anfangen, selbst zu denken und zu handeln. Eine der Möglichkeiten besteht in diesem Falle darin, gebrauchte Kleidung auf dem Flohmarkt zu kaufen. Ansonsten gibt es auch einige wenige Labels für unbedenkliche Kleidung aus neuer Produktion. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.greenpeace.de. Die Überschrift des nächsten Beitrags lautet: Erster Schritt hin zum Fracking in Baden-Württemberg. Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau hat im Dezember letzten Jahres in Absprache mit dem Landesumweltministerium Baden-Württemberg die Erlaubnisse zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen bis 2015 verlängert. Die Fracking-Firma Parkin Energy hatte die Anträge auf Verlängerung gestellt. Die Erlaubnisse schließen Fracking sowie Probebohrungen ausdrücklich aus. Im Interview mit Mathieu von Radio Dreieckland erklärte Franz Pöter, der Umwelt- und Energieexperte des BUND Baden-Württemberg, warum diese Entscheidung die Gefahr des Frackings in Baden-Württemberg nicht aufhebt.
In einer Pressemitteilung im Dezember hat das BUND Baden-Württemberg befürchtet, dass das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau einen Antrag des Fracking-Unternehmens Parkin Energy erlaubt, eine Konzession für Kohlenwasserstoffe zu verlängern, bei der es unter anderem um Fracking gehen könnte. Also die Entscheidung ist jetzt gefallen vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. Sie haben diese Konzession für Kohlenwasserstoffe verlängert, aber nicht für Fracking. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?
Das ist nicht ganz richtig, weil Fracking sozusagen weiter im Spiel ist. Wir haben da sehr heftig kritisiert, dass das Landesamt und auch in Absprache mit dem Landesumweltministerium diese Verlängerung ausgesprochen hat, weil wir befürchten, dass damit der erste Schritt gemacht wird, um Fracking in Baden-Württemberg doch zu erlauben.
Aber in der Entscheidung ist ja Fracking ausdrücklich nicht enthalten.
Ja, es ist ausdrücklich nicht enthalten, dass es im Augenblick Arbeiten im Feld geben darf. Das heißt, Probebohrungen zum Beispiel gemacht werden dürfen. Aber es ist eben so, dass das Bergrecht bestimmte Schritte vorsieht und diese Konzession eben erstmal das Recht absteckt, diese Vorkommen, die vermutet werden, zu erkunden, ob diese denn tatsächlich auch vorhanden sind. Und da gibt es im Augenblick keine Einschränkung, wie die dann später gefördert werden. Es wird jetzt erstmal analysiert, wie diese Gasvorkommen, um die es vor allen Dingen geht, wie die vorliegen, ob die in einer Gasblase sind oder ob die im Gestein gebunden sind. Und wie dann die Fördertechnik aussieht das ist, und ob diese Förderung dann erlaubt wird, ist dann in einer weiteren Genehmigung dann letztendlich dann auch zu beantragen.
Und welche Gebiete werden von dieser Konzession betroffen?
Es gibt zwei Konzessionsfelder, die die Firma beantragt hat. Das eine ist um Biberach, das heißt die Konzession Biberach, also eher östlich in Baden-Württemberg und am Bodensee, also das Feld heißt Konstanz und umfasst aber ein großes Gebiet bis Pfullendorf, also auch das Bodensee-Hinterland und den auch ein Stück weit im Hegau.
Wie ist es zu verstehen, dass die Landesregierung diese Konzession einfach weiter verlängert hat und nichts dagegen unternommen hat? Wir haben doch eine grün-rote Landesregierung.
Genau, es gibt eine sehr eindeutige Beschlusslage des Landtags und auch des Umweltministeriums, die eigentlich unisono sagen, wir wollen kein Fracking in Baden-Württemberg. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass sie an der Stelle jetzt eben diese Entscheidung so getroffen haben und gesagt haben, es ist ja ein Verlängerungsantrag. Also sie haben nicht die Möglichkeit, dieses Verfahren nochmal von Grund auf zu prüfen. Wir als BUND Baden-Württemberg sehen das anders und haben gesagt, in den letzten Jahren, wo diese Konzession ja auch schon bestand, haben sich so viele neue Entwicklungen ergeben, die es durchaus erlaubt hätten, nochmal grundsätzlich zu prüfen, ob denn diesem Antrag stattgegeben werden muss. Wir hatten dazu auch eine juristische Expertise vorgelegt. Das Umweltministerium und das Landesamt für Geologie, Bergbau und Rohstoffe hat eben hier eine andere Auffassung vertreten und ist dann zu einem anderen Entschluss gekommen.
für uns sehr unverständlich.
Wie sieht diese juristische Expertise aus? Also Sie sagen, es wäre möglich und rechtssicher möglich, die Konzession abzulehnen. Wie ist es denn möglich, ohne irgendwie gegen EU-Recht oder sonstigen Recht zu verstoßen?
Ja. Diese Konzession wird ja erteilt nach dem Bundesbergrecht. Und da gibt es eben den einschlägigen Artikel, das ist der Paragraph 11, wonach die Erlaubnis zu versagen ist, wenn überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses die Aufsuchung in dem gesamten zuzuteilen Feld ausschließen. Das heißt, wenn es eben andere Umweltbelange zum Beispiel gibt, wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die ein öffentliches Interesse ist, die dann eben höher gewertet werden muss als die Förderung von diesen Kohlenwasserstoffen, sprich von Erdgas. Und wir sagen, okay, gerade im Gebiet des Bodensees ist es eigentlich sehr offensichtlich, dass es hier andere Interessen gibt, die von hohem öffentlichen Interesse sind, weil eben Millionen Menschen Bodenseewasser trinken und dieses eben nicht diesen Umweltrisiken ausgesetzt werden darf, wenn eben beim Fracking doch etwas passiert, dass eben Chemikalien ins Grundwasser oder gar ins Trinkwasser dann gelangen würden. Da war letztendlich nur die juristische Auseinandersetzung, ob eben in diesem Verlängerungsantrag, der gestellt wurde, ob dieser Paragraph nochmal geprüft werden muss oder eben ob dieser im ersten Verfahren, das ja jetzt schon 4 Jahre, 5 Jahre zurücklag, damals hat man dies wohl geprüft und ist zu einer anderen Entscheidung gekommen, weil man eben auch nicht so genau wusste, was Fracking ist. Mittlerweile ist es eben allen bekannt, auch mit vielen negativen Folgen und deswegen haben wir dafür plädiert, dieses Verfahren einfach grundlegend neu zu prüfen. Wie gesagt, sind die Behörden uns da nicht gefolgt.
In Ihrer Pressemitteilung heißt es auch, dass Sie einen Schadenersatzanspruch des Unternehmens gegen das Land befürchtet, jetzt wo diese Erlaubnis verlängert wurde, das Aufsuchen von Kohlenwasserstoffe zu Unternehmen in Baden-Württemberg. Wieso könnten jetzt Schadenersatzansprüche gegen das Land geltend gemacht werden?
Ja, das ist eben die Befürchtung, dass man hat jetzt den ersten Schritt erlaubt und es gibt ja, wie ich vorhin ausgeführt habe, eine klare Ansage, dass man Fracking nicht zulassen will. Das sagt sowohl der Landtag als auch das Ministerium. Das Unternehmen prüft jetzt eben und investiert ja auch Geld dort hinein und sagt dann, oh, diese Kohlenwasserstoffe, die wir jetzt gefunden haben, die wollen wir jetzt auch fördern. Und wenn das Land dann im nächsten Schritt sagt, das ist ja schön, dass es die gibt, aber Pech für Sie, dass Sie das nur mit Fracking hier fördern können, das wollen wir nicht. Und dann sagt das Unternehmen natürlich, wie, das wollen wir doch auf jeden Fall machen. Und es war ja von vornherein auch im Antrag nicht definiert und das muss das Unternehmen auch nicht, wie diese Förderung dann vonstatten gehen kann. Und dann sagen sie, okay, ihr dürft uns doch nicht verbieten, hier diese Kohlenwasserstoffe auch mittels Fracking zu bergen. Und dann kann es eben sein, dass das, wenn es das Land nicht erlaubt, dass das Unternehmen dann dagegen klagt.
Das war ZIPFM vom 15. Januar 2014. Mein Name ist Jürgen Torunski und ich bin vom Freien Radio Rhein-Neckar, Mannheim-Heidelberg, Bermuda-Funk. Ich habe die Beiträge heute zusammengestellt und moderiert. Die Beiträge wurden leicht gekürzt. Die vollständigen Beiträge lassen sich aber auf dem gemeinsamen Portal der Freien Radios nachhören. Das ist www.freie-radios.net. Morgen gibt es wieder ZIPFM und dann kommt es von der Wüstenwelle aus Tübingen. Auf Wiederhören!